Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer neuen Folge Alles wird Strom mit meinem Lieblings-Podcast-Kollegen Felix Goldbach.
Moin, grüß euch.
Und heute wieder mit einem großartigen Gast, und zwar muss ich kurz ablesen, Professor Dr. Ing. Stefan Krauter.
Hallo zusammen. Hallo.
Moin, Stefan.
Und hallo. Nicht wundern, wir haben halt den Stil hier, wir machen hier alles per Du. Ja, normalerweise würden wir natürlich den Herrn Krauter siezen, und das macht ihr bitte auch, wenn ihr ihn seht. Aber ich darf jetzt Du sagen. Hi Stefan.
Hallo.
Ja, ich freue mich auch total, dass du hier bist, Stefan. Du bist Professor für Energietechnik in Paderborn und erklärst den Studenten dort, welche Energietechnik sinnvoll ist und welche ihre Vor- und ihre Nachteile hat. Wir hatten auch schon bei YouTube einige Videos gemacht. Jetzt die erste Frage kommt heute mal von Robin.
Wir reden ja heute über das Thema, wie sinnvoll ist Atomkraft wirklich? Ein heißes Thema, jetzt gerade sowieso in der aktuellen Zeit. Und dazu wollen wir eben direkt mit dir in das Thema reingehen. Und ich sag mal so, bevor wir jetzt gleich tiefer in die Materie einsteigen, lass uns doch erstmal bitte alle nochmal abholen, weil vielleicht hören jetzt oder schauen ganz viele zu, die haben sich gar nicht mehr so viel mit Atomkraft beschäftigt. Bei mir ist sozusagen der Unterricht in der Schule auch schon eine ganze Weile her. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz knackig für Laien zusammenfassen, wie funktioniert eigentlich ein Atomkraftwerk?
Ja, im Grunde ist es eigentlich ein Durchlauf, ein Erhitzer, so praktisch ein, erzeugt durch eine nukleare Reaktion Wärme und erzeugt damit Dampf, und damit treibt man eine Turbine mit an und damit einen Generator an. So. Im Grunde wie jedes andere thermische Kraftwerk auch. Und da gibt es einen berühmten Physiker namens Carnot, der hat es vor circa 150 Jahren oder sowas entdeckt, dass jede Wärmekraftmaschine nun begrenzten Wirkungsgrad hat. Das hängt ab von den Temperaturunterschieden, die man dabei hat zwischen dem Arbeitsmedium und der Umgebung. Und da kommt man halt bei den normalen Materialien, also man kommt da nicht auf extrem hohe Temperaturen, kommt man da etwa nur auf so, 40-50% und so. Mehr geht eigentlich da theoretisch eigentlich auch gar nicht, wenn man nicht zu extrem hohen Temperaturen kommt. Und das ist der limitierende Faktor. Also jedes thermische Kraftwerk macht in der Hauptsache, kann man so sagen, eigentlich eher Wärme als Strom, beziehungsweise mechanische Arbeit.
Und woher kommt die Wärme dann, aus der Spaltung der Atome oder aus dem Uran?
Richtig. Also gibt es einerseits die Spaltung, und dann gibt es eine Woche, was immer seit 50 Jahren gefeatured wird, die Kernfusion. Da kann man auch Wärme erzeugen, hat bestimmte Vorteile. Die Energieausbeute ist da auch höher, aber wie gesagt, das Ganze ist immer noch in der Forschung, gibt es die schöne Konstante, dass man sagt, zu jedem Zeitpunkt, wenn man einen Wissenschaftler fragt, wie lange braucht es bis zum ersten Reaktor bei der Kernfusion, sagt er immer 30 Jahre, und das sei in 50er Jahre im Grunde so. Also da hat man schon gesagt 30 Jahre, jetzt sagt man auch wieder 30 Jahre, und das ist, ich habe selbst sogar noch mal gearbeitet als Werkstudent damals am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Habe ich die so Sensoren kalibriert für so ein Thermografieverfahren. Die wollten da wissen, wie das heißes Plasma ist, das man da hat und so, und hat dann die Sensoren damals kalibriert. Und da hieß es natürlich auch, wieder 30 Jahre braucht man dafür und so. Also das ist eigentlich schon, wenn es nicht so viel Geld da wäre, wäre das eigentlich ganz lustig so. Im Grunde sind da 1000 Physiker, die da dran arbeiten. Und also allein Deutschland in Garching da draußen. Und die Resultate sind doch ziemlich mager und so. Man schafft es da, ein paar Sekunden so ein Plasma mal zu erzeugen und so, und steckt immer noch mehr Energie rein, als nachher rauskommt. Ich glaube, es gab jetzt vor ein paar Wochen da so eine Pressemeldung, dass mal zum ersten Mal ein bisschen mehr Energie rauskommt, als man reinsteckt. Aber von einem funktionsfähigen Reaktor ist man da noch sehr, sehr weit entfernt. Gut, aber das ist ein bisschen die Frage, ein bisschen zu sehr jetzt ausgedehnt. Also, du wolltest nur wissen, wie es funktioniert.
Das heißt aber, das wäre jetzt keine Technologie, also auch Kernfusion, auf die wir jetzt sozusagen in naher Zukunft setzen sollten oder die jetzt in irgendwelche sozusagen Planungen direkt schon reinnehmen sollten.
Genau, also Herr Merz ist ja da,
machen möchte.
Denkt ja, das ist kurz vorm Durchbruch, sagt man aber laufend. Also die Wissenschaftler müssen natürlich auch wieder Forschungsgelder haben und so und schreiben dann auch entsprechende Anträge, als ob es gerade vorm Durchbruch ist. Aber wie gesagt, ich bin da, wann waren das da? Anfang, Mitte der 80er Jahre schon dabei, also vor 40 Jahren war ich da schon, und da hieß es genau das Gleiche wieder, ja, man ist da kurz vorm Durchbruch und man braucht nur noch 30 Jahre. Also das ist so ein, vielleicht schafft man es jetzt mal in 50 Jahren, aber die Energiekrise, nicht die Energiekrise oder die Klimakrise, die ist ja schon laufend dabei. Aber wir brauchen jetzt Lösungen, die in den nächsten 5, 10, 20 Jahren funktionieren. Und das ist jetzt die Kernfusion bestimmt nicht.
Jetzt haben wir schon über die Kernfusion gesprochen, ein bisschen weit in die Zukunft gegriffen. Welche Leistung hat denn so ein typisches Atomkraftwerk oder wie viele Haushalte können denn überhaupt damit versorgt werden? Darüber sprechen ja die Gegner oder der Erneuerbaren oder die Befürworter der Atomkraft, dass das wahnsinnig viel Energie ist.
Ja, bisher war die Leistung etwa so bei 1000 Megawatt. Die größeren haben jetzt 1400 Megawatt. Atomkraftwerk ist ein Grundlastwerk, das heißt, die kann man jetzt entweder als Bug oder als Feature darstellen. Also die Atomkraftwerke, das sage ich immer ein Feature, das läuft ständig durch. Man kann das aber die Leistung da relativ schlecht regeln. Also im oberen Bereich kann man das ein bisschen so von 80-90% lässt sich das noch regeln, aber alles, was drunter unter 50% ist, lässt sich praktisch nicht anpassen. Und das ist halt ein Riesenproblem gerade, so sei, dass die, wir haben ja schon 60% erneuerbaren Strom in Deutschland und da gibt es halt Schwankungen. Wir brauchen da als komplementäre Kraftwerke ein Kraftwerke, die eine hohe Dynamik haben. Und das sind Atomkraftwerke bestimmt nicht. Ja, gibt es auch immer jetzt die Aussagen, dass wenn wir jetzt die Atomkraft beibehalten hätten, hätten wir jetzt ja fast 100% CO2-freien Strom. Nee, das ist ja noch nicht so. Wir brauchen praktisch, es muss beides zusammenpassen, wie so ein Puzzlestück von der Last und von der Erzeugungskurve her. Und das klappt auch nicht. Also das auf der anderen Seite klappt es auch nicht, wenn man schaut, also Korea wollte zum Beispiel tatsächlich mal 100% Atomstrom haben. Das geht dann auch nicht, weil man tatsächlich die Anpassung an die Lastkurve da nicht hatte. Und die haben dann zusätzlich noch Kohlekraftwerke damals eingebaut gehabt, in den 70er Jahren oder sowas, um das sicherzustellen. Also das wird zwar immer den Erneuerbaren vorgeworfen, dass sie immer noch, wie nennt man das, so Schattenkraftwerke bauen oder Komplementärkraftwerke. Bei der Atomkraft ist es aber auch so, dass das 100% alleine auch nicht funktioniert.
Sprich, die Atomkraft liefert praktisch durchgehend eine Leistung.
Genau.
Aber die Menschen da draußen, wir sozusagen als Bevölkerung, als Industrie, wir nutzen ja nicht 24/7 immer exakt genau die gleiche Leistung. Ne? Das einfach nur, dass man ein bisschen übersetzt ist, sondern es gibt halt eben Stunden oder mehrere Stunden, da wird ganz viel Leistung abgefragt. Und es gibt auch viele Stunden am Tag, da wird mal ganz wenig Leistung abgefragt. Sprich, der Bedarf schwankt sehr. Deswegen darf die Produktion praktisch nicht nur immer das Gleiche liefern, sondern die Produktion muss sich dieser Schwankung ein bisschen anpassen.
Richtig,
ein bisschen
angleichen. Richtig, richtig.
Deswegen brauchen wir Kraftwerke, die in kürzester Zeit, wenn eine hohe Spitzenlast kommt, also wird ganz viel abgefragt, dann müssen in kürzester Zeit Kraftwerke oder irgendwelche Produzenten hinzugeschaltet werden, damit die schnell das sozusagen abfedern. Und dafür sind die Atomkraftwerke nicht das Richtige. Habe ich das
korrekt,
einigermaßen
korrekt? Okay, gut. Genau.
Du hast gerade schon gesagt, wie effizient ist so ein Kraftwerk? Du hast gesagt, nicht so effizient, aber was ist denn so ein Wirkungsgrad von so einem Atomkraftwerk?
Das liegt bei insgesamt, man ist ja dann, ich habe vorher diese Carnot-Wirkungsgrad dargestellt, das ist der ideale Wirkungsgrad. Realistisch ist es tatsächlich bei existierenden Atomkraftwerken so bei 33% elektrischer Leistung. Man hat natürlich noch thermische Leistung übrig, das wird alles in Wärme umgewandelt. Aber so ein Atomkraftwerk als Fernheizung nutzen ist ein bisschen, Korea wurde das mal ausprobiert, aber in Deutschland nicht. In Europa wüsste ich jetzt auch nicht, ich glaube mal Bulgarien oder sowas. Also die Wärme ist im Grunde verloren, was man da hat. In Frankreich geht es halt in die Flüsse rein und so. Und da hat man natürlich auch Probleme, dass die Flüsse teilweise im Sommer zu überhitzt sind und zu wenig Wasser haben. Dann ist es doppelt unglücklich, weil durch die höheren Außentemperaturen sinkt tatsächlich der Wirkungsgrad der Atomkraftwerke und die höheren Flusswassertemperaturen. Und dadurch wird, um eine bestimmte Menge Strom zu erzeugen, die Wärmeerzeugung noch höher. Und so, das ist also doppelt ungünstig. Und es war ja jetzt, glaube ich, 2018, dieser ganz heiße Sommer, da war wenig Wasser da, das Kühlwasser war relativ auch schon warm und so. Und da hatten die tatsächlich Schwierigkeiten, die Stromversorgung sicherzustellen. Da musste Deutschland ganz ordentlich aushelfen.
In Frankreich meinst du jetzt?
Genau, in Frankreich, genau. Also, in Deutschland hat man zwar noch ein paar Atomkraftwerke zu dem Zeitpunkt, aber Frankreich ist natürlich schon, war es ursprünglich mal 85% Atomkraft, jetzt liegt man bei 65%. Also auch da wird immer so gesagt, Frankreich macht Featured Atomkraft nur. Nee, im Gegenteil, die Erneuerbaren werden da ganz ordentlich ausgebaut und der Anteil der Atomkraft sinkt tatsächlich in der französischen Energiematrix.
Balkonkraft statt Atomkraft könnte auch das Motto unseres heutigen Partners des Podcasts sein, und zwar balkonkraftwerk.de. Das ist der Online-Shop in Deutschland für Balkonkraftwerke. Egal, ob ihr auf dem Balkon ein Balkonkraftwerk haben wollt, auf dem Ziegeldach, dem Trapezblech, dem Flachdach, der Fassade, vielleicht sogar als Zaun, ja, wollt ihr vielleicht einen Speicher oder auch eben nicht, mit allen möglichen Befestigungen. Es gibt alles mit Rundumberatung auf balkonkraftwerk.de. Ich habe gerade noch mal bei Leo angerufen, weil Leo und Dennis machen den Shop. Natürlich gemeinsam mit Holger Laudelei, dem Namensgeber und Erfinder des Balkonkraftwerks. Und er sagt, wir sind den ganzen Tag schon am Telefonieren. Das heißt, es gibt hier wirklich noch Beratung. Kauft nicht billig beim Discounter, zweimal oder dreimal, das macht einen unglücklich, sondern kauft eine anständige Qualität mit einer guten Beratung. Ihr könnt dort anrufen und sie beraten euch umfassend und sind auch immer dann für euch da. Das ist wirklich klasse. Und mit dem Code Alles wird Strom 5, spart ihr nochmal 5% auf eure gesamte Bestellung. Link ist auch nochmal unterhalb des Videos im Beschreibungstext. Schaut da unbedingt mal vorbei und grüßt das Team ganz lieb, wenn ihr dort anruft. Ja, das klingt alles nicht ganz so positiv für die Atomkraft. Jetzt gibt es ja doch erstaunlich viele, die irgendwie daran festhalten wollen, unbedingt weitermachen wollen oder wieder zurückkehren wollen. Ich meine, sind die jetzt alle irgendwie auf dem falschen Weg oder gibt es doch auch ein paar positive Aspekte oder Dinge, wo man sagt, okay, das ist natürlich was, was die Atomkraft liefern kann, was vielleicht andere Energieformen so gar nicht liefern können oder so?
Es kommt auf die Perspektive an. Also das ist natürlich eine hochkonzentrierte Form der Energieversorgung. Also man hat dann relativ wenig Platzbedarf und so und kann dann da tatsächlich sehr viel Strom erzeugen. Und gut, da war so eine Aufbruchstimmung in den 60er Jahren. Man hat es dann, wie gesagt, das Ganze ist CO2-frei, spielt in den 60er Jahren nicht so eine Rolle. Und man ist da auch ein bisschen unabhängiger vom Import von fossilen Energiequellen. Gut, man ist noch auf den Import von Uran angewiesen und Frankreich hatte ja auch, ehemalige Kolonie von Frankreich, Niger, hat auch eine der größten Uranproduzenten, also hatte das praktisch alles im Haus, zu Hause schon. USA kommt das Uran viel aus Kanada und so, da, also ist es natürlich schon ganz praktisch im Vergleich zu anderen Energieformen, die man so hat.
Und wo, unser Uran? Aber genau, woher kommt denn das normale Uran jetzt?
Ja gut, es war ja bei uns witzigerweise auch aus Russland und so, man versucht es sich zwar so Russland unabhängig zu machen und Atomkraft wird so als Alternative dargestellt. Es gab mal in Wismar so eine Uranmine und so, die ist aber stillgelegt, beziehungsweise Ausbeute war zu gering und kam dann am Schluss immer aus Russland, unser Uran.
Also das heißt, wir würden dann wieder zurück zu Russland gehen müssen, um da das Uran dann kaufen zu müssen, wäre jetzt auch nicht so schlau. Jetzt immer meine Frage, wenn da so viele Sachen dagegen sprechen, jetzt hast du ja nur mal einen groben Überblick gegeben, warum wurde die Atomkraft denn überhaupt in den 50er, 60er, 70er Jahren so massiv gefördert?
Also gut, das Ganze war auch nicht nur Energieversorgung, also auch die militärische Nutzung. Man kann da schauen, also die größten Nutzer von ziviler Atomkraft, das sind auch gleichzeitig die größten militärischen Nutzer, also USA, China, Frankreich und England und so, sind alles Atommächte. Und da spielte das Erbrüten von Plutonium schon eine wichtige Rolle. Das wird zwar immer so ein bisschen, wie nennt sich das Ganze, Proliferation, das ist da nicht von der Hand zu weisen. Ganz offensichtlich ist es aber im Iran, da ist es, spricht man ab, dass es überhaupt Interesse hat, zivil zu nutzen und so. Ja, aber auch bei den anderen Mächten spielt es auch eine relativ große Rolle.
Jetzt habe ich gerade schon mal die Subventionen angesprochen. Wie viel Subventionen, also die Erneuerbaren stehen ja oft in der Kritik, dass sie so viel Subventionen bekommen. Jetzt frage ich mich ja, man muss ja sowas aufbauen, so eine Technologie. Wie viel haben denn die Atomkraft, wie hat die bekommen?
Das, wie gesagt, durch diese gleichzeitige militärische Nutzung ist es ein bisschen schwer zu unterscheiden, was jetzt tatsächlich für die zivile Nutzung da war, was für das Militär da war. Und zum Beispiel so eine Subvention mit der Endlagerung und so, die ist irgendwie gedeckelt für die Betreiber. Man weiß natürlich nicht, wie groß die Kosten in Wahrheit dann sind. Das sind ja enorme Zeiträume und man kann ja selbst für die nächsten paar Jahre immer kaum die Inflation ausrechnen, wenn man dann die nächsten Tausende oder Zehntausende Jahre dann praktisch da kalkulieren muss, was es wirklich kosten. Das wird einfach so gesagt, ich glaube 13 Milliarden war das, was die Betreiber da zahlen müssen. Der Rest kommt dann der Staat dafür auf. Genauso ist es bei den Betriebsversicherungen so. Es ist so, dass ist zwar eine Versicherung da, Die beträgt aber nur, soweit ich da gesehen habe, nur 100 Millionen Euro pro Kraftwerk. Das entspricht eigentlich gerade nicht mal den Baukosten, nicht dem Beton dafür, was da ist, geschweige denn den eventuellen Unfällen das Ganze verursachen könnte. Und da kommt auch der Staat damit auf, beziehungsweise der Bürger sogar selbst. Da ist es so, wenn Sie da eine Hausratversicherung haben, das Kleingedruckte mal ganz ausführlich durchlesen, da steht Schäden durch kerntechnische Unfälle sind von der Haftung ausgeschlossen und so. Also da kommt eigentlich die normale Versicherung nicht mit auf, sondern im Grunde subventionieren sie das als Bürger entweder direkt, also dass sie halt Versicherungsausschlüsse haben, oder natürlich über den Staat, der dann für die Betriebsversicherung aufkam. Da gab es mal 2011, wurde in einem Manager-Magazin publiziert, eine Untersuchung von dem Versicherungsforum Leipzig. Die hatten das mal ausgerechnet, wenn man das rein kommerziell versichern würde, würde dann pro Kraftwerk pro Jahr eine Summe von rund 70 Milliarden Euro theoretisch aufgerufen werden. Also gigantisch, also das Mehrfache der Baukosten. Und kann man sich darüber streiten, selbst wenn man da eine Null wegstreicht von dem Ganzen, dann ist es, wenn die tatsächlich kommerziell betrieben werden würden, die Kernkraftwerke, wären die also sofort unwirtschaftlich.
Das, genau, da wollte ich nämlich gerade so eine persönliche Anekdote nochmal erzählen. Und zwar war ich da in Frankreich, auch bei einem Dreh und sowas, bei einem anderen interessanten Unternehmer. Und der hat dann gesagt in Frankreich, dass, vielleicht stimmt es auch nicht, dann bitte korrigieren, dass der Staat da massiv den Strompreis subventioniert. Sprich, die haben da wohl einen günstigen Kilowattstundenpreis. Ja? Das ist ja dann, was gerne gesagt wird. So, ah, guck mal, bei uns ist es so teuer, bei denen so günstig. Aber das wird staatlich subventioniert. Sprich, das klingt ja auch immer so schön, mit den Steuergeldern, die man bezahlt, muss man gleichzeitig noch den Strompreis mit runterdrücken. Also das ist ja eigentlich immer so ein Thema, wo man immer sagt, so, hey, das geht ja nicht, wir brauchen eine Technologie, die ganz viel produziert und super günstig ist, aber das wirkt für mich jetzt nicht günstig, wenn der Preis durch massive Steuermillionen oder was weiß ich, wie viel da reinfließt, wahrscheinlich Milliarden, wahrscheinlich eher in die Richtung, runtergedrückt wird.
War korrekt. Also diese EDF France war früher ein privatwirtschaftliches Unternehmen, ist dann in den französischen Staat einschließlich der Schulden übergegangen. Inzwischen haben sich die Schulden zu rund 60 Milliarden Euro akkumuliert. Wenn man das dann runterrechnet auf pro Bürger, französische Bürger sind etwa so 1.000 Euro pro Bürger. Und das entspricht etwa, ich glaube, so zwei jährlichen Stromrechnungen und sowas. Also da ist es inzwischen schon aufgelaufen. Also das heißt, der Strom müsste, wenn man es auf zwei Jahre rechnet, fast doppelt so teuer sein, wie er jetzt ist. Der Strompreis ist gedeckelt in Frankreich. Genau, das hat man dann, war ein Zugeständnis an die Bevölkerung, dass man sagt, nee, Strom darf nicht, ich glaube, 17 Cent oder sowas, darf nicht teurer werden. Wobei ich jetzt auch die Erfahrung, habe mir ein paar Leute mitgeteilt, da gibt es allerhand extra, so Grundgebühren und so, und dass das tatsächlich doch nicht so günstig ist. Also wenn man nur den Kilowattstundenpreis nimmt, stimmt dann auch nicht so. Und man kommt dann schon eher in die Nähe von uns. Und bei uns ist es genau das Gegenteil. Da wird der Strom immer so als Cash-Cow gesehen. Da wird doppelt besteuert, also einerseits die Mehrwertsteuer und dann zusätzlich noch die Stromsteuer. Und könnte dann, man hat jetzt das EEG-Umlage rausgenommen, ein bisschen, das ist vom Staat übernommen worden, aber die Steuern sind eigentlich immer noch da. Und bei uns könnte der auch ein ganzes Stück günstiger sein. Was bei uns auch das Problem ist bei dem Strompreis, dass die Grunde macht die Erzeugung gar nicht mehr die Hauptsache aus, sondern teilweise ist es tatsächlich die Stromverteilung und die Stromübertragung, die dann sehr viel ausmachen. Und man hat es versucht zwar zu entflechten und gesagt, ja, man will also Monopole verhindern, aber im Grunde ist es halt jetzt ein Oligopol und die haben da ganz große Gewinnerwartungen, wenn die das Stromnetz ausbauen und legen das auch ziemlich großzügig aus, sag mal so, dass man dann den Worst Case da mal betrachtet und gar nicht mal drauf eingeht, ob man jetzt die Spitzen da reduzieren kann. Und gerade bei den Übertragungen habe ich da gehört, dass die tatsächlich nur zu 15, Entschuldigung, nee, beim Distributionsnetz, dass sie nur zu 15% ausgelastet ist. Und wenn man da eine gleichmäßige Auslastung hätte, dass es auch viel, viel günstiger wird. Und auch so die Gewinnerwartungen beim Ausbau liegen dann etwa so bei 9% von den Herstellern. Das ist natürlich, kommt aus dem regenerativen Bereich, da hat man dann eher so Gewinne von ein paar Prozente und die sind, dadurch ist es halt einfach so teuer bei uns und so. Das ist halt,
aber kurz zusammengefasst, in Frankreich, wenn die dann sagen, ey, Frankreich hat ja nur 16 Cent die Kilowattstunde, ist es eine klassische Milchmädchenrechnung, weil ich kann ja sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht hier eine 800 Euro Stromrechnung im Jahr, die Franzosen vielleicht nur 400, die zahlen ja nur die Hälfte, aber die zahlen dann, wie wir gerade wissen, Wissen durch zusätzliche Abgaben, wie es um die Ecke subventioniert wird, am Ende doch nachher
genau,
den
genau,
gleichen Preis, wenn nicht sogar den teureren.
Ja genau, also wenn man jetzt sieht, diese 16 Milliarden Schulden, die müssen ja irgendwann beglichen werden. Und das ist, ja, wenn man das in einem Jahr abzahlen würde, ist es sogar mehrfach als der Strompreis, was man da zahlen müsste. So.
Kommen wir mal vielleicht zu dem Thema Wirtschaftlichkeit und Kosten. Du hast jetzt gesagt, das ist ja doch relativ teuer, da summieren sich solche Schuldenberge an. Warum sind Atomkraftwerke überhaupt dann so teuer? Wir haben jetzt ein paar Negativbeispiele erlebt. In UK wurde eins gebaut, Hinkley Point C, das dann da drei, viermal so teuer wurde als, als geplant. Können sich so ein Land wie Deutschland das eigentlich überhaupt leisten, dann solche Atomkraftwerke zu bauen?
Das trifft jetzt nicht nur Atomkraftwerke. Ich habe den Eindruck, dass jedes Projekt, das größer ist als eine Garage, also die Baukosten immer nie hinhauen, ob das ein Bahnhof ist oder ein Flughafen oder sonst was, das ist immer so, dass es immer falsch kalkuliert wird. Also ich mache mich da auch drüber lustig. Also seit 4000 Jahren waren Gebäude gebaut, von den Pyramiden angefangen, aber man hat die Kosten immer nie unter Kontrolle. Also wundert mich, das ist auch, gesagt, Atomkraftwerke schon ein bisschen komplizierter, aber so ein Bahnhof oder ein Flughafen und so, eigentlich müsste man das so nach 100 Jahren da schon den rausbekommen haben, was es wirklich kosten darf und so. Also ich wundere mich da auch über das so.
Na, ich hau da mal die These rein, dass wenn man vielleicht die eigentlichen Kosten, die es wirklich kosten würde, gleich von vornherein nennen würde, dann würden solche Bauvorhaben vielleicht gar nicht gestartet werden. Und dann, naja, aber gut, das ist jetzt eine wilde These. Ja, das kann ja sein, dass man das bewusst ein bisschen günstiger darstellt. Und wenn man schon mit drin ist, naja, dann nimmt man die weiteren Kosten dann noch in Kauf. Okay, aber Fazit ist ja, die werden deutlich teurer.
Also ich habe gelesen, glaube ich, 14 Cent pro Kilowattstunde Stromgestehungskosten bei einer im Atomkraftwerk, also das sind die Stromgestehungskosten und das ist die teuerste Kilowattstunde Strom, die jemals aus einem Atomkraftwerk rauskommen wird und China hat gesagt, da wollen wir auch nicht mehr dabei sein, die sind abgehauen, die waren dort mit drin, jetzt wird noch ein zweites, soll das noch gebaut werden, das wird jetzt schon irgendwie mit über 40 Milliarden angesetzt, also ich weiß nicht, ob man das dann überhaupt noch machen kann, aber das ist ja für uns dann auch irgendwie ein warnendes Beispiel, wenn man das jetzt so teuer hat und in Finnland, da ist auch irgendwie nicht alles funktioniert, dass man das hier in Deutschland irgendwie nicht machen sollte unbedingt, oder?
Ja gut, aber die Chinesen sind ja ganz schlau. Hast du da vielleicht uns ein paar Infos, ein paar Daten, wie es da in China aussieht? Weil das wäre ja mal interessant. Ich meine, wenn die jetzt wie wild weiter Atomkraftwerke bauen, dann könnte man ja wieder drüber nachdenken, was rechnen die anders, was wir falsch rechnen, sage ich jetzt mal. Du hast da, glaube ich, im Vorgespräch hattest du ein paar schöne Zahlen. Vielleicht kannst du uns
genau, also ich habe da ein paar Grafiken da von Our World in Data. Das ist so ein Ableger der Oxford University. Ich share das Ganze mal jetzt hier.
Kann ich in der Zwischenzeit schon mal sagen, wer jetzt das gerne sehen möchte an der Stelle und den Podcast nur hört, der kann gerne auf unserem YouTube-Kanal Alles wird Strom vorbeischauen. Da gibt es das Ganze auch nochmal in Videoform. Wir versuchen natürlich möglichst das auch für die Zuhörer zu beschreiben, was wir da sehen.
Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, Stefan, weil viele Leute sagen ja, dass weltweit das ausgebaut wird, beziehungsweise hier China massiv auf Atom geht und Frankreich baut auch aus und so. Ist das denn de facto so, dass alle ausbauen, ja, also das jetzt nur wir nicht?
Nee, das ist keineswegs so. Hier ist ein Graph jetzt, der stellt praktisch, heißt ein Share of Electricity Production from Nuclear mit verschiedenen Ländern. Das heißt also, welcher Anteil des Stroms wird aus Kernenergie hergestellt? Das sieht man jetzt in den ganzen Ländern jetzt. Auch Frankreich, hatte ich vorher schon gesagt, die hat mal 85% Beitrag Kernenergie zur elektrischen Energieversorgung. Und selbst da ist es runtergegangen auf ungefähr, sieht man sogar 63-64% jetzt 2023. Und sonst das Land mit den meisten Atomkraftwerken
ungefähr.
Genau, also ist runtergegangen, nicht angestiegen. Es wird da oft so dargestellt, als ob Deutschland jetzt da ganz allein gelassen hat diese Wahnsinnsentscheidung getroffen, aus der Atomenergie auszusteigen. Also die anderen, es gibt zwar ein paar Länder, die auch vollständig ausgestiegen sind, zum Beispiel Italien. Die Schweiz ist langfristig auch dabei. Österreich hat ein zwar fertiges Atomkraftwerk gebaut, aber nie in Betrieb genommen. Und so, also ist man nicht so alleine da.
Krass, das spricht ja auch nicht unbedingt. Naja, gut.
Gut, aber Und auch die Atomkraftwerke nutzen, ist der Anteil, es sinkt dann. Da wird zwar ab und zu mal eines gebaut oder vielleicht auch geplant, aber tatsächlich der Anteil sinkt stark. Sieht man es auf diesen Grafiken, sind jetzt von 2001 bis 2023 dargestellt. Die Zahlen für Frankreich hatte ich jetzt schon genannt, dann aber auch für die USA, das ist immer so um die 20% rum. Jetzt sind es nur 18% Beitrag der Kernenergie, der Kernkraft zu der elektrischen Energieversorgung. Ganz krass ist es bei UK, also bei England, die hatten über 20% und sind jetzt bei um die 15%. Die haben jetzt sehr viel Offshore-Windenergie aufgebaut und so und machen jetzt immer noch bei Hinkley rum. Und da waren die Zahlen, war ja vorher schon da, das kostet im Endeffekt 14 Cent pro Kilowattstunde. Und dann ist das Ganze noch inflationskompensiert. Also die haben so eine Art Einspeisevergütung, aber im Gegensatz zur Einspeisevergütung für Erneuerbare, die einmal fest ist auf 20 Jahre und die Inflation hat man da selber zu tragen, findet da sogar noch Inflationsausgleich statt. Das heißt, man kriegt dann immer laufend mehr Einspeisevergütung und so. Das ist auch wieder
obwohl
eine Form
ja
von...
Obwohl der Gesamtstrombedarf bestimmt nach oben gegangen ist. Es ist ja nicht so, dass wir über 20 Jahre alle weniger Strom benötigen.
Genau, also es ist natürlich kommt nachher noch eine Grafik dazu, zeige ich da noch. Also wie gesagt, der Gesamtstrombedarf ist zugenommen, aber der Anteil der Atomkraft abgenommen. Teilweise hat auch der Produktion von Atomenergie geringfügig auch zugenommen, weil der Gesamtstrombedarf auch zugenommen hat. Auch bei der Welt sieht man das, dass die ganze Welt war offenbar mal bei 18% oder 17,5% Beitrag der Kernenergie zum weltweiten Strombedarf und es ist bei unter 10%. Das ist die blaue Kurve hier, das ist aber ich glaube 9%.
Also, das finde ich eine krasse Zahl. Unter
genau,
10% Anteil
genau,
der
also
Atomenergie
hat sich rund halbiert.
Beim weltweiten Strombedarf, Stromproduktion, das ist... Das gibt zu denken. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja krass.
Und China wird ja immer so in jedem zweiten Satz da immer erwähnt. Und man sieht, dass der China nie einen großen Anteil ausgemacht hat. Der ist zwar leicht angestiegen jetzt, also hat er irgendwie mal so 3-4%, ist jetzt bei 6-7%. Also der ganz große Anteil der Stromversorgung in China kommt jetzt nicht aus Atomkraft. Ich schaue mal, da haben wir genau, das ist jetzt von China, so eine Grafik. Da sieht man jetzt die Stromproduktion in China. Und da habe ich sogar die Werte für 2023 sind dann nochmal ausgeschrieben. Der größte Anteil ist leider immer noch Kohle. Das waren rund 5.700 Terawattstunden. Zum Vergleich, Deutschland hat etwa so einen Gesamtstromverbrauch von rund 400 bis 500 Terawattstunden und China macht allein das Zehnfache an
nur durch Kohle
ja. Genau. Dann dicht gefolgt von Wasserkraft. Also China hat auch das größte Wasserkraftwerk der Welt, ist dieses Drei-Schluchten-Kraftwerk. Das sind rund 1245 Terawattstunden. Und dann kommt schon Wind erstaunlicherweise mit 885 Terawattstunden. Das ist auch ganz erstaunlich. Und dann Solar und Nuklear kommt erst an vierter Stelle mit 400 Terawattstunden etwa. Also das heißt, Solar und Wind sogar einzeln betrachtet, also nicht alle Energiewerke zusammen, sondern jede Form der Erneuerbaren hat schon mehr als die Kernkraft in China.
Wahnsinn. Also ich habe irgendwann mal auch was gelesen, dass in China ja, sagt man immer, jede Woche zwei Kohlekraftwerke genehmigt werden und auch wahnsinnig viele Atomkraftwerke. Jetzt gab es eine Meldung, dass in China aufgrund des Preisverfalls der erneuerbaren Energien viele von diesen Projekten wahrscheinlich gar nicht mehr gebaut werden, beziehungsweise sie zwar genehmigt wurden, aber dann in der Zukunft gar nicht gebaut werden. Und könnte das auch dann bei der Atomkraft der Fall sein?
Denke schon, da gibt es auch viel, obwohl China eigentlich ziemlich gut zu den Planungen steht und so. Also da ist es immer, wenn die was planen, wird es meistens auch durchgezogen. Bei den Kohlekraftwerken weiß ich jetzt zufällig, da ist es auch so, dass man die gar nicht als Grundlast oft einsetzen wird, sondern tatsächlich so als Lückenfüller für die Solar- und Windenergie nutzen wird, damit, wenn da halt die berühmte Dunkelflaute da ist und dann halt über ein paar Tage oder ein paar Wochen sind es meistens nie die Dunkelflauten, aber ein paar Tage dann die Kohlekraftwerke nutzen kann, also die gar nicht im Dauerbetrieb geplant sind. Das sieht man auch im Kohleverbrauch, der steigt lang nicht so wie praktisch die Anzahl der Kohlekraftwerke, die benutzt werden. Also die Kohlekraftwerke werden da alle im Teillastbereich genutzt. Und bei den Kernkraftwerken, wie gesagt, der Anteil ist also ziemlich klein und nimmt zwar ein bisschen zu, aber da ist auch nicht absehbar, dass in den nächsten 20, 30 Jahren die da zumindest die Windenergie überholt und so. Und von den anderen Kraftwerkskapazitäten ganz zu schweigen. Also so Wasserkraft ist man dann, schau gerade hier, Faktor 3 größer. Also alleine die Wasserkraft macht dreimal so viel aus wie die Kernkraft. Und Kohle ist es sogar das Zehnfache im Grunde so. Also da ist es, und die bauen auch sehr schnell aus. Also wenn man sieht, wie groß die Ausbauzahlen, wenn man die ganze Nennleistung sieht in Gigawatt für Solar und Wind, ist es ein Zehnfaches der Nuklearkapazitäten, die da aufgebaut wird. Man darf das nicht direkt vergleichen, weil natürlich die Kapazitätsfaktoren sind da ein bisschen andere, die Volllaststunden. Aber trotzdem ist es schon ziemlich eindeutig, dass, wo der Schwerpunkt da ist. Volllaststunden heißt, wenn man die ein Kraftwerk mit Vollpower laufen lässt, wie viele Stunden im Jahr das entspricht und so. Das wird oft von Leuten verwechselt, die sagen manchmal, ja, die Solarenergie in Deutschland, die funktioniert ja nur 1000 Stunden im Jahr. Nein, diese Volllaststunden entspricht praktisch der Leistung, wenn die jetzt mit der Maximalleistung 1000 Stunden laufen würde. Die meiste Zeit laufen die halt mit halber Leistung und so weiter. Und selbst bei relativ düsteren Tagen, sobald ein Photon da drauf, sobald es irgendwo Helligkeit hat, funktionieren die auch. Und das Ganze hängt natürlich stark vom Aufstellungsort ab. Wenn man die gleichen Solarkraftwerke, die man hier mit 1000 Volllaststunden hat, in Portugal oder sowas aufstellt, hat man dann 2000 Volllaststunden. Zum Vergleich, so ein Kernkraftwerk hat dann, je nachdem, wie oft es gewartet werden muss, rund 7 bis knapp 8000 Volllaststunden im Jahr.
Also fast das ganze Jahr.
Genau, fast das ganze Jahr. Man muss es vielleicht mal abschalten. Ich sagte, in Frankreich war mal das Problem mit dem Kühlwasser und so. Muss ab und zu mal gewartet werden. Also es entspricht nicht diesen 8800 Stunden, die das Jahr hat, so, sondern ein bisschen weniger. Ähnlich ist es bei der Wasserkraft. Wenn man da einen Fluss hat, der das ganze Jahr über Wasser hat, dann hat man natürlich auch sehr hohe Volllaststunden. Man gibt noch eine andere Ausdrucksweise dafür, das nennt man dann Capacity Factor oder Kapazitätsfaktor. Da wird es also einfach runtergerechnet von den theoretisch möglichen 8860 Stunden sind es, glaube ich, auf die tatsächliche Anteil der Volllaststunden. Und wenn es dann die Hälfte etwa ist, dann nennt man das Ganze, hat einen Kapazitätsfaktor von 50%. Das gibt es auch bei den Erneuerbaren, zum Beispiel bei Geothermie. Hat Island zum Beispiel, der Großteil der Wärmeversorgung läuft über Geothermie oder Wasserkraft, hat man auch sehr hohe Volllaststunden, die gehen fast auf, oder beziehungsweise Kapazitätsfaktoren, die gehen dann fast Richtung 100%. Bei Solar in Deutschland ist es dann ungefähr, was sind das, so 12-13%. Woanders geht es dann hoch bis zu 30%. Wenn man da jetzt in den Emiraten ist, es so. Und bei Wind ist es sogar sehr stark standardabhängig. Da ist man so ein ganzes Stück besser in Deutschland als bei der Solarenergie. Haben wir so Offshore, hat man dann so 3500 Volllaststunden, Onshore um die 2000. Und da gibt es aber so Region, zum Beispiel Chile, da ist es, hat man dann fast 50% Kapazitätsfaktor. Und deswegen ist es, geht man doch immer auf die Nennleistung zurück und schaut dann auf den Standort und wie viel dann tatsächlich produziert wird in Kilowattstunden und oder Megawattstunden, das jeweilige Kraftwerk. Also man darf da nicht Leistung und Energie immer gleichsetzen.
Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben jetzt über Wirtschaftlichkeit und Kosten gesprochen, Stefan. Gibt es denn günstigere Alternativen zu diesen Atomkraft? Du hast jetzt ganz oft Wind und Solar gesagt, aber die können ja nicht immer ständig Strom liefern. Wie soll man das denn managen können, wenn die dann immer mehr zum Einsatz kommen, diese Alternativen, die du jetzt auch schon genannt hast?
Da gibt es insgesamt drei Möglichkeiten. Also bisher war es so, da gab es eine feste Einspeisevergütung. Und die wurden von der Erzeugungsseite gar nicht drauf getrimmt, dass die irgendwo der Lastkurve entsprechen. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt wird es belohnt, wenn man jetzt den Strom dann produziert, wenn er wirklich gebraucht wird, dann kann man dann so konstruktionsseitig so ein einiges machen. Teilweise passiert das schon, dass man die Solaranlagen alle nicht nach Süden ausrichtet beispielsweise, sondern nach Osten und Westen. Das heißt, die produzieren morgens und abends ein bisschen mehr und mittags ein bisschen weniger. Die ganze ein bisschen steiler aufstellt, wie zum Beispiel die Balkonkraftwerke. Das heißt, die produzieren dann im Winter ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen weniger. Bei den Windkraftwerken ist es auch ähnlich. Man baut die jetzt alle höher und das hat den Vorteil, dass die auch ein bisschen gleichmäßiger Strom produzieren, dass die Volllaststunden eigentlich da zunimmt und man kappt die teilweise auch so, dass man sagt, okay, ist gar nicht mehr so wichtig, dass man die ganzen Spitzenwerte erreicht, sondern will eigentlich eine Vergleichmäßigung der Erzeugung zu machen. Das wäre das eine von der Erzeugungsseite. Dann kann man natürlich auch das Gleiche von der Verbraucherseite her machen, dass man einfach den Strompreis günstiger macht, wenn jetzt viel Solar- und Windstrom im Netz ist. Das nennt man auch so schön Demand-Side-Management. Gibt es in der Nähe von Wolfratshausen sogar so eine Elektroautotankstelle, die macht das sogar. Da kann man, das ist eine große Tafel, und da kann man dann immer schauen, wie hoch der Strompreis ist. Die haben eine große Photovoltaikanlage dann, und dann kann man dann für 20 Cent pro Kilowattstunde sein Elektroauto tanken, statt normalerweise üblicherweise für 60 Cent.
Ja, da sind wir bei Elektroauto, bei deinem Thema hier, Robin.
Genau, also das ist auch ein bisschen überteuert, diese Preise, was man da hat mit 60 Cent. Jeder, der einen Photovoltaikgenerator betreibt, weiß, dass die eigentlich Gestehungskosten in Deutschland sind da bei 5, 6 oder 8 Cent oder sowas. Also nur ein Bruchteil davon, was da eigentlich bei den Elektroauto-Tankstellen da abgenommen wird.
Ja, aber jetzt die Frage war ja die Alternativen, jetzt so Solar.
Genau, jetzt komme ich gleich mit. Ich war jetzt bei der zweiten Möglichkeit, ja. Also erstens von der Erzeugungsseite, zweitens von der Verbraucherseite, drittens ganz groß natürlich Speicher, dass man natürlich dann abspeichert, wenn man ein bisschen mehr hat und die in den berühmten Dunkelflauten nutzt und so. Da ist es auch so, dass die Batteriespeicher beispielsweise sehr, sehr günstig geworden sind. Kosteten jetzt so Lithium-Ionen-Batterien, kosteten vor 10 Jahren noch ungefähr 1.000 Euro pro Kilowattstunde, also pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Die kann man je nachdem, was für Rechnungen da nimmt, also zwischen 3.000 Mal leeren und wieder füllen bis zu 5.000 Mal und kommt dann, war damals immer um die so 30 Cent pro Kilowattstunde Nahme und Entnahme. Inzwischen ist man aber so bei Kosten schon, nicht nur für die Batteriezelle, sondern CATL liefert da als kompletten Container mit allem drin, Wechselrichtern und Batterieblocks und so, für 100 Euro pro Kilowattstunde. Wenn man das dann umrechnet für die gespeicherte Kilowattstunde und entnommene Kilowattstunde, selbst konservativ gerechnet bei 3000 Zyklen, kommt man nur auf 3 Cent pro Kilowattstunde. Die muss man natürlich zur Erzeugung dann zurechnen, aber das sind immer noch ganz attraktive Preise. Wenn man jetzt einfach mal rechnet, hier 5 Euro Cent pro Kilowattstunde für die Photovoltaikstrom plus 3 Cent zum Abspeichern, ist man da bei 8 Cent pro Kilowattstunde und ist halt immer noch wesentlich günstiger als beispielsweise diese genannten 14 Cent für das britische Atomkraftwerk.
Ja, Fraunhofer Institut hat, glaube ich, auch eine Studie rausgebracht, die gesagt hat, dass Photovoltaik heute schon günstiger ist mit Speichern als die fossilen. Das war super interessant.
Genau, ich habe auch immer gelesen, dass wenn die Kilowattstunde Speicher unter den 100 Dollar ist, dass wir dann diesen Tipping Point erreicht haben. Allgemein natürlich für stationäre Speicher, aber auch für mobil einsetzbare Speicher sozusagen, also dann in Elektroautos, dass es dann sozusagen Kostenparität ist mit den bisherigen Technologien. Und ab dem Moment sozusagen wird es ja dann günstiger, hat man dann Kostenvorteile. Klar, natürlich nur, wenn man die Skalierungseffekte nutzt, das richtig hoch skaliert und alles drum und dran. Aber da sind wir eigentlich jetzt schon so weit. Jetzt haben wir hier über die spannenden Themen gesprochen. Wir haben noch ein paar Fragenblöcke. Ein paar, merke ich jetzt schon, müssen wir auf jeden Fall aufgrund des interessanten Gespräches und der Zeit dann in ein weiteres Gespräch hauen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Deswegen so oder so an alle Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr zu dem Thema noch mehr hören wollt, wie zum Beispiel, was wir jetzt rausschmeißen, Alternativen zur Atomkraft und was das auch gesellschaftlich und vielleicht auch politisch bedeutet, sehr brisant in der aktuellen Zeit. Das wird nicht mehr in diese Folge reinpassen und da hoffe ich doch, Stefan, dass du da für uns nochmal für ein weiteres Gespräch dann nochmal zur Verfügung stehst. Ja,
und ob wir denn alle Windkraftanlagen wieder abreißen und dafür dann die Atomkraft nutzen können.
Nee, das ist,
machen wir dann im zweiten Teil, ne? Würde ich sagen. Aber eine Frage habe ich jetzt noch. Und zwar, bei den Befürwortern der Atomkraft heißt es immer, Atomkraftwerke sind absolut sicher. Ne? Das würde ich jetzt nochmal fragen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie sicher sind die und kann sowas wie Fukushima oder Tschernobyl heute wirklich komplett ausgeschlossen werden?
Ja, nee, man dachte ja vorher, die sind auch schon sicher gewesen und so. Also wird ja immer von dem größten anzunehmenden Unfall geredet und so, wie viel das kosten wird und so. Aber was ist für die nicht anzunehmenden Unfälle und so, was man halt ursprünglich nicht mit berücksichtigt hatte und so. Und das ist oft so, halt, wenn man es schon weiß vorher, wo die Schwachstellen liegen, dann kann man die natürlich ausmerzen. Aber das halt tatsächlich haben Unfälle, egal wo die stattfinden, ist halt oft so, dass man halt Sachen noch nicht berücksichtigt hat und so. Und das wird auch bei zukünftigen Unfällen so sein, dass dann irgendwas passiert, wo das halt nicht absehbar war und so. Sonst hätte man es ja vermeiden können.
Ich habe das deswegen gefragt, weil die Befürworter haben gesagt, alle 1000 Jahre passiert da vielleicht mal was und dann kam Tschernobyl und dann kam Fukushima. Da denkt man irgendwie so, alle 30, 40 Jahre sind die 1000 Jahre schon rum.
Ja, kommt drauf an, wie man es rechnet. Wenn man 1000 Kraftwerke hat und es passiert alle 1000 Jahre pro Kraftwerk was und so, müsste dann theoretisch fast jedes Jahr was passieren. Und das ist auch die große Gefahr jetzt bei den Kleinkraftwerken, was da diskutiert wird, dass man so kleine Kernkraftwerke jetzt gefeatured und die werden dann haben natürlich nicht ganz die ganze Sensorik oder sowas und die ganze Manpower, was bei so einem großen Kraftwerk drin ist. Da steigt die Unfallgefahr insgesamt an und so, weil natürlich, wenn man 1000 große hat oder 10.000 kleine und jedes hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist da schon eher die Gefahr da, dass ein Unfall passieren könnte.
Du sprichst jetzt über diese Small Module Reactors, diese SMR
genau,
Reaktoren, wo jetzt aus den USA kamen, wo dann auch gesagt wurde, das wäre jetzt die neue Lösung, weil da muss ich dann 300 bauen, aber wenn ich ganz viele baue, habe ich wieder das gleiche Problem, oder was?
Genau, also und die Unfallgefahr steigt dann natürlich je mehr das sind. Und das ist auch nicht ganz neu mit diesen kleinen Kraftwerken, sondern das war ja auch so eine Sache, das auch in den 60er Jahren wurden da Atomautos und gefeatured und so, da gab es allerhand Zukunftsvisionen, die man da hat.
Ja. Vielleicht so ein Atomreaktor ins Smartphone rein, oder? Bei Wasserstoff habe ich das schon gesehen, ne? Das gab wirklich so mit Brennstoffzellen und Wasserstoff gab so Prototypen von Smartphones.
Apropos Smartphone, da klingelt hier irgendwas, ich muss gerade mal abstellen.
Da will jetzt keiner drüber nachdenken, aber wo wir beim Thema sind, Unfälle. Jetzt spinnen wir mal den sehr ungemütlichen Fall. Wir haben in Deutschland einen Unfall. Könnten wir das überhaupt irgendwie verkraften als Land?
Es hängt immer darauf an, wo das genau ist. Es gab ja, glaube ich, für Biblis schon mal so eine Masterarbeit, die das mal genauer untersucht hat. Und das ging halt in die Abermilliarden, also Richtung 100 Milliarden oder sowas, diese Kosten. Kommt darauf an, welchen Zeitrahmen man da zieht oder sowas, für die nächsten 10 Jahre oder vielleicht sogar 100 Jahre, wenn man das Land gar nicht mehr nutzen kann und so. Und wie stark der Unfall jetzt ausfällt, ob das ganze Land da dauerhaft kontaminiert ist oder ob da nur eine radioaktive Dampfblase ausgestoßen wird und so. Das hängt ja, wie gesagt, aus den eigentlichen Unfallgegebenheiten ab. Und wie gesagt, das Ganze ist auch ein bisschen schwer abschätzbar, weil ich hatte es ja vorher schon erwähnt, dieser gerade größte anzunehmende Unfall, aber was ist für ein nicht anzunehmenden Unfall, der da passieren kann? Und da ist die experimentelle Grundlage relativ gering oder sowas. Da haben wir relativ wenig Evidenzen, was das dann tatsächlich kosten würde.
Fukushima hat jetzt ganz viel Aufregung gesorgt, deswegen sind wir dann auch raus aus der Atomkraft hier im Grunde. Das sind ja auch riesige Kosten, die Japan da tragen muss für diese Beseitigung der ganzen Schäden und die im Grunde fast unendlich lange dann irgendwie anhalten, schätzt man, weil so 10.000 Jahre oder 1.000 Jahre einfach unfassbar lange ist für uns, oder?
Manche Isotope oder gerade zum Beispiel Plutonium, da geht es also in die Hunderttausende Jahre und so, die man dann tatsächlich noch was hat. Und es sind immer, man sagt immer Halbwertszeiten. Das heißt ja, dass immer noch was da ist. Also 50% ist da noch da. Und wie oft mal die Halbwertszeit dann multiplizieren muss, ist fast eine unendliche Reihe. Und dann, ab wenn es dann wirklich unschädlich ist, das ist auch die Frage noch, weil stellt sich dann immer rum, dass so kleinere Dosen dann doch schädlich sind ein paar Jahre später. Vorher hat man angenommen, dass es eigentlich so kleinere Dosen doch nicht schädlich sind. Und ich halte es dann für ein unnötiges Risiko, das man dabei eingeht. Und vor allem ist es auch relativ undemokratisch, wenn man das vom politischen Umfeld dann sieht. Also man entscheidet sich halt für bestimmte Energietechnologie und versklavt dann im Grunde die nachfolgende Generation drauf, diese Maßgaben dann immer einzuhalten, die Kosten dafür zu tragen und Ja, das ist auch, kam jetzt auch ab und zu mal, dass es sogar ein Kommunikationsproblem ist. Wie vermitteln wir das Ganze? Also wir können auch kaum mehr die 4000 Jahre hierher von den Ägyptern die Hieroglyphen noch entziffern und so. Und was sie da gemeint haben, hat man jetzt erst mit der Zeit rausbekommen. Und ähnliches Problem durfte man auch haben, wenn man dann 4000 oder gar 10.000 Jahre in die Zukunft schaut. Also dass es dann irgendwie noch kommunizierbar bleibt. Und dann natürlich auch, ob die Leute das dann einsehen, dass sie das jetzt so handhaben müssen, wie es da vorgeschrieben war.
Ja, danke, Stefan. Wir wollten eigentlich irgendwie so ein bisschen neutral versuchen, da dem Ganzen auch was Gutes abzugewinnen bei der Atomkraft. Ich habe ja als Schüler damals im Wendland gegen den Castor demonstriert, wusste damals gar nicht, warum, bei mir da in Lüneburg in der Ecke. Dann im Nachhinein, wenn man älter wird, dann hat man schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, dass da vielleicht mal was schiefgehen kann. Jetzt hast du gerade gesagt, naja, eigentlich, wenn man es zusammenfasst, gar nicht so schlau, da jetzt noch weiter reinzugehen. Vielleicht können wir aber trotzdem noch mal kurz über die Entsorgung und diese Ressourcen sprechen. Und dann würde ich sagen, wirklich in der zweiten Folge nochmal über diese neuen Kugelreaktoren, diese kleinen Kraftwerke, dass wir uns die nochmal genau angucken.
Die ja vor allem die Tech-Riesen so angeblich so propagieren.
Google, Amazon Google wollen ja doch so, irgendwie ja. Vielleicht auf Atomkraft gehen. Das wäre schon ganz gut, ne? Okay, kommen wir vielleicht nochmal so zu diesen Ressourcen und auch Entsorgungsgeschichten. Du hast das gerade gesagt, also wir haben jetzt irgendwie ein Risikoproblem, ja, dass da was schief gehen kann. Dann haben wir ein Kostenproblem, dass es alles sau teuer ist. Und dann haben wir, also Versicherungsproblem haben wir auch und ein Endlagerproblem haben wir auch noch, ja. Also lass uns mal über dieses Endlagerproblem sprechen. Aber wie sieht es denn überhaupt mit Uran aus, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir würden das versuchen auszubauen? Die Rohstoffe dafür, haben wir dafür denn wenigstens genug? Jetzt lass uns doch mal irgendwas Positives finden.
Hey, also man kann ja theoretisch auch Brennstoff abbrüten. Da gibt es halt auch nur ein paar Prototypen, die das angeblich können und so. Das ist also noch nicht ganz ausgereift. Die Technologie, wenn es dann mal klappt, ist es schon, dass halt ein Teil des Abfalls wiederverwertet werden kann. War ja auch mal vorgesehen in Wackersdorf, so eine Wiederaufbereitungsanlage. Und mit dem Endlager ist auch schwierig. Finnland hat angeblich jetzt eins oder hat jetzt eins, so ein Endlager. Aber so in Deutschland sieht es halt ziemlich schlecht aus. Söder weiß gleich von vornherein, dass in Bayern das nicht möglich ist und so, obwohl er will ja gar keine Untersuchungen anstellen. Er will zwar Atomkraft haben, aber auf keinen Fall ein Endlager in Bayern und so. Das ist auch ganz lustig so, die Denkweise, die dahinter steckt.
2038 war jetzt das.
Vielleicht auf den Mond schießen.
Ja, aber das wäre so gefährlich, wenn es dann irgendwie runterfällt, ne? Oder die Rakete von Elon dann plötzlich explodiert auf dem Weg nach oben so. Also wir machen Witze, aber das geht halt, deswegen geht es ja nicht, weil das haben ja wahrscheinlich auch schon Leute gedacht, schießen uns doch einfach auf den Mond oder
irgendwo ins Weltall raus.
Ja, oder ins Meer haben die Russen wahrscheinlich auch gemacht. Oder
ja, das ist nicht nur die Russen, das ist die Engländer auch schon, das wurde im Meer verkappt bis in die 70er Jahre und so.
Da gab's einfach ins Meer geschüttet.
Genau, also verkappt. Also
ja, super Lösung.
Ja, guck mal, dann lächeln die Fische nicht mehr, dann strahlen die.
Genau. Es wird ja irgendwie immer absurder, je länger wir jetzt über dieses Thema sprechen. Jetzt bitte noch mal eine positive Sache. Wir haben doch bestimmt genug Uran dann aber, oder? Um das auszubauen.
Darf ich kurz noch mal screensharen? Da habe ich sogar eine Grafik.
Jetzt haben wir auch kein Uran, sag mal, das ist ja hier wirklich die komplette Enttäuschung. Ist jetzt hier. Aber hey, dafür sehen Atomkraftwerke gut aus.
Total, nee. Also absolut. Die benutzen wenig Platz, hat er gesagt. Das war, glaube ich, die benutzen
so,
wenig Platz.
Doch, das ist doch mal ein Vorteil.
Das ist richtig.
Guck mal, Windkraftwerke, ganz viel Platz weg. Atomkraftwerke, wenig Platz. Hey, wir haben einen Vorteil gefunden.
Ja, ich glaube auch.
Hier, Grafik sieht man jetzt hier? Oder?
Ja, sieht man.
Genau, also das ist eine ganz nette Darstellung. Man sieht dann zunächst mal den kleinsten Würfel, den man hier sieht, der kleine rote Würfel, der entspricht der Weltenergie, dem Weltenergiebedarf, den man so hat. Und demgegenüber die ganzen Ressourcen, die man so hat. Also man sieht Erdgas, das reicht nicht mehr ganz so lange, Erdöl schon ein bisschen mehr, Kohlekraftwerke, da schwanken auch die Schätzungen so 100, 200 Jahre, je nachdem, ob man da so, wie weit man da geht mit der Nutzung. Und Uran sieht es also auch nicht, zwar mehr als Erdgas, aber weniger als Erdöl und so, was man da eigentlich zur Verfügung hat. Also wenn die ganze Welt jetzt plötzlich auf Atomkraft shiften würde, würde es auch nicht ewig halten. Dann würde es auch nur 20, 30 Jahre vielleicht noch halten. Das ist auch relativ begrenzt, wenn man halt diese Brüdertechnologie
also
noch...
Also 20 Jahre.
Wenn man den ganzen Weltenergie verbraucht, man muss mal schauen, wie oft passt dieser rote Würfel in diesen Uranwürfel rein und so. Gut, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 40 Jahre oder sowas. Aber das ist eigentlich auch absehbar. Im Augenblick sind es ja nur ein paar Nationen, die Kernkraft nutzen. Also wir haben 192 Länder und ich glaube 30 haben überhaupt mal Atomenergie genutzt und 19 bauen nur noch aus und so. Also 90% der Länder ist es sowieso kein großes Thema mehr mit der Atomkraft. Und das ist natürlich auch die Sicherheitsfrage, welche Länder, wenn wir sogar im afrikanischen Kontinent sind, kriegen das hin, das einigermaßen sicher zu machen. Und vor allem ist ja auch, gibt es oftmalige Regierungswechsel und so. Man muss auch schauen, wie sorgfältig damit umgegangen wird und so mit diesen nuklearen Erben und so weiter.
Okay, und jetzt haben wir ja die Menge, aber haben wir die auch in Deutschland oder wo holen wir das Uran her?
Nee, das habe ich ja gesagt, das wurde bisher immer aus Russland importiert. Es gab zwar in Wismar gab es eigene Uranminen, aber die waren dann auch bei Ende der DDR schon ziemlich ausgebeutet und so, dass wir eigentlich auch da auf Import angewiesen sind, dass 100% des, als wir noch Atomkraft hatten, wurden das praktisch
ja
importiert.
Das ist ein bisschen schwierig.
Mit Russland, wollte ich gerade sagen, ist nicht so die optimale
Genau, es gibt noch natürlich noch andere. Kanada könnte man theoretisch noch nehmen oder Australien hat auch, glaube ich, auch noch ein paar Uranvorräte. Niger, wenn man bei der EU bleibt, also das ehemalige französische Kolonie, wobei ich weiß nicht, ob die da was abgeben wollen und so, ob die Frankreich das mehr oder weniger die Uranvorkommen in Niger nur für sich betrachtet oder so, ob die da auch exportieren wollen.
Also vielleicht für die Zuschauer, die jetzt hier gerade nicht zugucken können oder zuschauen können, die nicht bei YouTube sich den Podcast anhören, man sieht einfach mehrere Klötze, sogar sogenannte Energiereserven von Erdgas, von Erdöl, von Kohle und von Uran. Und der Weltenergieverbrauch ist davon ein Bruchteil. Und dann ist ein riesiger Würfel um alle Würfel herum. Und das ist die Sonne, die einfach gigantisch tausendfach mehr an Energie liefert. Und das dann alles so in eine Relation sieht. Und dann denkt man ja so gut, das ist ja auch für 1,4 Milliarden Jahre noch da.
Und das Gute ist, die Sonne scheint nicht nur in Russland oder in China, die scheint überall. Also immer je nachdem, welche Uhrzeit gerade ist.
Genau, und bei der Sonne kommt ja die Windenergie ja noch dazu, die über Deutschland streicht. Und wir haben ja gelernt, dass das ein Vielfaches auch der Energie ist, die sozusagen Deutschland brauchen würde oder gesamtenergetisch verbraucht. Das heißt, es ist ja eigentlich viel schlauer, sich dann unabhängig von solchen Dingen zu machen.
Wenn wir gerade zur Windenergie noch sprechen, wird oft gesagt, die Batterien, die würden nicht für saisonale Energiespeicher ausreichen, weil man im Sommer natürlich viel mehr Solarenergie hat als im Winter, da ist es ziemlich wenig. Aber wir hatten ja natürlich Windenergie und die verhält sich genau umgedreht. Die ist im Winter doppelt bis dreifach so hoch, je nachdem, ob man Offshore oder Onshore betrachtet, als im Sommer. Und dadurch ergänzen sie sich ganz gut. Und dadurch braucht man sich jetzt für die saisonale Energiespeicherung da nicht so für so einen großen Kopf machen. Das reicht da, wenn man ein paar Tage Dunkelflaute da abpuffern. Und was man hier auf dieser Grafik auch sieht, die Solareinstrahlung ist jetzt hier nur für ein einziges Jahr, während diese ganzen anderen Reserven, was wir haben, die wesentlich kleiner sind als diese große Würfel, sind ja für alle Zeiten da. Die sind ja praktisch für die nächsten zig Millionen Jahre im Grunde da. Im Grunde wurden die auch über einen Zeitraum von rund 100 Millionen Jahren erzeugt, aus Sonnenenergie, by the way. Wurden Mikroorganismen erzeugt, Photosynthese und letztendlich die Abfallstoffe waren nachher Kohle, Erdöl und Erdgas. Und die sieht man, das macht nur einen Bruchteil der solaren Einstrahlung eines einzigen Jahres aus. Und wenn man es in Bezug zum Weltenergieverbrauch hier nochmal sieht, es war ein Zehntausendfaches des Weltenergieverbrauchers. Oder mit anderen Worten, man braucht nur ein Zehntausendstel der Erdoberfläche, um den ganzen Weltenergieverbrauch sicherzustellen. Ich sage jetzt bewusst Energieverbrauch, also nicht nur der Stromverbrauch, sondern alles, was wir sonst haben, Verkehr und Wärme und so weiter.
Also diese ganzen drei Sektoren, wie wir schon mal gehört haben.
Genau.
Verkehr, Strom und Wärme. Mhm. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir mal so einen Close-Up.
Also ich habe den Kopf ganz schön voll. Also es waren ein paar Dinge dabei, die haben mich wirklich umgehauen. Und ich würde eigentlich denken, ich kenne mich schon ein bisschen in dem Thema aus. Aber da waren ein paar Hammer dabei. Also da muss ich jetzt auch nochmal nachdenken und das Ganze verarbeiten. Aber wenn wir das jetzt Ganze mal versuchen, so ein bisschen auf ein Fazit, auf einen Abschluss zu bringen. Wenn Sie, jetzt mache ich ja natürlich wieder du, wenn du, Stefan, die Energiewende in Deutschland steuern könntest, welche Rolle würde denn dann die Atomkraft in dem Plan spielen?
Im Grunde ist ja schon abgeschafft. Also jetzt nochmal neue zu bauen. Man hätte früher vielleicht mal diskutieren können, ob man jetzt statt 3 Monate vielleicht noch 1-2 Jahre verlängert. Aber jetzt neu zu bauen ist absolut irrsinnig, also da irgendwie neue Atomkraftwerke zu bauen. Es ist auch so, hatte ich vorher vielleicht vergessen zu erwähnen, als es um Subventionen ging. Der Effekt von Subventionen bei den Erneuerbaren hat es dazu geführt, dass wir die Photovoltaik um den Faktor 100 günstiger gemacht haben. Also als ich angefangen habe mit der Photovoltaik, hat 1 Watt Solarzelle etwa noch 10 Euro pro Watt gekostet und inzwischen sind wir da bei 10 Cent pro Watt, was es hat, oder 1 kW, was hat damals so 10.000 sogar noch teurer gewesen. Ich glaube, beim 1000-DH-Programm waren das noch 28.000 D-Mark, war sogar noch teurer. Also wir sind da extrem günstig geworden, dass halt dadurch, dass halt Subventionen mal geflossen sind und in die Produktionstechnik investiert wurde und diese Sicherheit da war durch das Energieeinspeisegesetz. Da konnte man dann langfristig kalkulieren, wenn ich da eine Fabrik in 2 Jahren gebaut habe und die habe ich 20 Jahre in Betrieb, kann ich dann am Schluss noch Photovoltaik-Panels verkaufen und so, dass sich das für den Nutzer noch lohnt, weil man dann weiß, in 20 Jahren ist die Einspeisevergütung noch so und so groß. Und das hat am Anfang sehr viel Geld gekostet, am Schluss halt immer weniger. Inzwischen ist man ja sogar von den Produktionskosten, habe ich vorhin genannt, mit 5 Cent eigentlich unterhalb der Netzkosten. Bei der Atomenergie war es genau umgedreht. Man hat dann am Anfang eigentlich sehr günstig kalkuliert und auch günstig gebaut, aber die tatsächlichen Kosten haben zumindest in Europa immer zugenommen. Also ob das jetzt in Frankreich oder in Deutschland oder England ist, die Kraftwerke wurde trotz massiver Subventionen eigentlich von Generation zu Generation immer teurer. Und das heißt ein negativer Lerneffekt, was man eigentlich hatte.
Das heißt, man stellt sich die Frage, nimmt man die Technologie, die immer teurer wird, oder nimmt man die, die immer günstiger wird?
Genau.
Kann ja jeder für sich mal entscheiden, was er da machen würde.
Also Stefan, wir müssen ganz, ganz großes Danke sagen, dass du uns mal ein bisschen aufgeschlaut hast hier mit dem Thema Atomkraft. Und in der nächsten Folge, weil die jetzt so lang geworden ist, werden wir mal darüber sprechen, ob man mit Atomkraftwerken, wie die AfD es vorstellt, auch E-Fuels machen sollte, beziehungsweise ob Friedrich Merz recht hat, wenn er sagt, wir bauen bald die ganzen Windkrafträder vielleicht wieder ab, weil wir die Kernfusion bekommen. Ich frage mich ja immer, ob man die Kohlekraftwerke gebaut haben, weil die so schön waren, weil wir jetzt die hässlichen Windkrafträder wieder abbauen wollen.
Kennst du nicht, die ganzen Superreichen ziehen immer in die Kohlekraftwerke.
Kennen wir, ne? Also ganz herzlichen Dank, Stefan, an dich. Jetzt haben wir dann den nächsten Versuch nochmal, dass wir vielleicht doch noch was Positives finden bei der Atomkraft und laden dich dann zu unserer nächsten Folge nochmal ganz herzlich ein. Okay. Ja, würde ich mal sagen, so schließen wir ab und vielleicht finden wir dann doch noch was Positives.
Okay, sehr gerne.
Vielen Dank dir, vielen Dank allen, die zugeschaut haben. Abonnieren, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Und natürlich einen Daumen hoch, um dieses Thema einmal durch den Algorithmus durchzujagen. Ich finde, die Gesprächsthemen haben es verdient, dass da mal jeder mal was von abbekommt.
Und eine Sache noch ganz wichtig, wenn wir hier interessante Gäste einladen sollen oder interessante Themen besprechen sollen, dann schreibt es bitte in die Kommentare, würden wir uns riesig drüber freuen.
Bis bald.
Ciao. Tschüss.